Hallo und herzlich willkommen. Nehmen wir alle am Ende doch zu viel Pillen? Haben wir in den anderen Podcasts gelogen? Was ist mit uns eigentlich los? Viel Spaß.
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, im Podcast haben wir darüber gesprochen, dass die Leute alle so viel Pillenangst haben und der Arzt sagt ihnen, nehmen sie 2 Ibuprofen und sie nehmen nur eine und deswegen gehen die Schmerzen nicht weg und überhaupt ganz viele Medikamente werden verschrieben und nicht oder nicht richtig genommen und dann gibt es unter Umständen ein Schmerzgedächtnis, was sich erinnert und das wäre ganz schlimm, die Leute sollen gefälligst ihre Tabletten nehmen. Und jetzt wollen wir darüber sprechen, dass die Leute viel zu viele Tabletten nehmen.
Das ist kein Gegensatz. Moment, das ist kein Gegensatz. Ein Medikament so zu nehmen, wie es vorgesehen ist und nicht zu halbieren oder sowas, ein Pflaster nicht durchzuschneiden, sondern es schlicht und einfach zu belassen, das ist die andere Seite derselben Medaille, die darin besteht, dass wir in der Summe zu viele Medikamente nehmen, zu viele verschiedene Medikamente nehmen und dass dann da überhaupt keine Übersicht mehr und so weiter.
Ich habe mit einigen Leuten in meiner Familie, in meinem Freundeskreis eine Diskussion und jetzt mal jenseits des Schmerzgedächtnisses. Also das sind Leute, die der Meinung sind, wenn sie Kopfschmerzen haben und ich rede nicht von chronischen Kopfschmerzen, ich rede davon, Sie haben jetzt gemeine Kopfschmerzen, dann wollen Sie, solange es geht, gar kein Medikament nehmen. Und wenn Sie dann ein Medikament nehmen, und zwar egal wie stark die Tablette ist, also mit den Milligramm setzen Sie sich gar nicht auseinander, aber Sie nehmen dann nur eine statt 2. Dabei weiß ich zum Beispiel, bei Ihrem Körpergewicht brauchen Sie eigentlich 2 und so. Würdest du jetzt sagen, ich gehöre zu den Leuten, der jetzt sagt, oh, ich habe fiese Schmerzen, ich nehme 2 Tabletten, gehöre ich schon zu denen, die zu viel Medikamente nehmen?
Du nimmst nicht zu viel Medikamente, wenn du Medikamente richtig nimmst.
Okay.
Es ist nicht zu viel, wenn du es nicht unterdosierst. Mhm. Es geht noch nicht mal primär darum, dass Patienten jetzt sozusagen heimlich zu viele Medikamente nehmen. Es geht darum, dass sie nicht heimlich zu viele Medikamente auch verschrieben bekommen.
Dass ihr bösen Mediziner den armen Patienten zu viele Medikamente verschreiben?
Nein, weil ihr bösen Patienten nämlich ganz, ganz harsch reagiert, wenn wir euch nicht neue zusätzliche Medikamente verschreiben.
Aha.
Also ich hatte ein einziges Mal in meinem Leben eine Patientin, die laut...
Und wie war das für dich? Ach so, geht noch weiter, entschuldige.
Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wenn wir die Sendung später aufzeichnen, bist du ein wenig müderer und dann ist es für mich auch leichter, mich durchzusetzen. Ich hatte ein einziges Mal eine Patientin, ja, erstaunlich genug, und die verließ die hausärztliche Notdienstpraxis laut schimpfend, also wirklich ganz, ganz übel wütend schimpfend auf den Arzt, Klammer auf mich, Klammer zu, weil ich mich geweigert hatte, ihr ein Antibiotikum zu verschreiben. Sie ist extra aus dem Stadtteil X in die Praxis nach Y gefahren mit dem Bus, denn sie wollte ein Antibiotikum und ich habe ihr das verweigert. Ich bin ein schlechter Arzt und jetzt sucht sie einen richtigen.
Und jetzt lass mich raten, ein Antibiotikum hätte gar nichts genützt, weil sie gar keine bakterielle Infektion hatte?
Ja, es war keine Missgunst ihr gegenüber, sondern es war einfach so, sie hatte für ein Antibiotikum schlicht die falsche Krankheit. Mhm. Antibiotika wirken gegen Bakterien, das tun sie gut, aber gegen Viren nicht, das tun sie eben gar nicht. Und insofern war meine Entscheidung medizinisch korrekt. Aber ich habe ihr das auch erklärt, ich habe ihr das 2-mal erklärt, wollte sie nicht, ich bin doof, sie sucht sich jetzt einen richtigen.
Es gibt ja gegen zu dick sein bald ein Medikament, wie wir wissen, aber gegen zu dumm sein gibt es auch demnächst noch nichts. Aber jetzt ist es natürlich so, du hast gerade so schön gesagt, Antibiotika wirken gegen Bakterien und da wirken sie gut. Und das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, weil so viele Antibiotika zumindest zum Teil auch verschrieben und genommen werden und eben dann auch nicht unbedingt richtig und lange genug, dass ja viele Antibiotika jetzt gegen bestimmte Keime nicht mehr wirken. Wir haben ja diese Superkeime, speziell in Kliniken und so, ne, was tatsächlich auch MedizinerInnen zum Verzweifeln bringt.
Die Patienten nehmen dann Medikamente unter Umständen nicht in der ausreichenden Dosierung oder sie setzen sie ab, sobald die Symptome weg sind. Und das führt dann eben auch zu einer verstärkten Resistenzbildung. Und deswegen haben wir eben dieses tatsächlich ganz, ganz, ganz massive Problem.
Jetzt hast du die eine Dame beschrieben, die bei dir war und sich jetzt einen richtigen Arzt sucht, der ihr das verschreibt, was sie nicht braucht. Also zumindest einen Arzt, der ihr gefälliger ist. Da wirst du bestimmt keine Statistik kennen, aber dein Bauchgefühl, wie viele Ärzte verschreiben dann eben einfach das, was die Patienten wollen?
Ja, es ist einfach der Weg des geringeren Widerstandes. Und selbst wenn der Patient nicht von Google oder seinen Freunden gebrieft ist und sagt, ich will das und das Medikament, dann ist es doch so, wenn ein Patient in eine Praxis kommt und er geht ohne Rezept wieder raus, dann war das im Grunde kein richtig erfolgreicher Arztbesuch. Das sehen wirklich viele so. Also das ist immer noch miteinander verbunden und es ist eben ganz häufig falsch, leichtfüßig Medikamente zu verschreiben. Und Am Ende haben wir eben das, was man Polypharmazie nennt. Polypharmazie ist definiert als, ein Patient nimmt 5 oder mehr Medikamente pro Tag. Also nicht einzelne Tabletten, sondern 5 verschiedene Arten von Präparaten.
Und wir reden jetzt nicht über chronische Erkrankungen wie Parkinson, wo man also tatsächlich mit vielen verschiedenen Medikamenten eingestellt wird. Oder doch auch?
Die sind mit in der Statistik drin, aber da ist es natürlich unvermeidlich. Mhm. Das Problem ist eigentlich eher, dass Patienten dann so, dann bekommen sie ein Präparat, 2 und dann werden es einfach immer mehr, weil der HNO verschreibt dann noch was und der Innere verschreibt dann noch was anderes und dann kommt der Neurologe obendrauf. Zum Teil wissen wir gar nicht voneinander, weil es eben keine zentrale Patientenakte gibt und es gibt eben auch keine elektronische Medikamentenliste. Und insofern wissen wir unter Umständen gar nicht, was der Patient sonst noch bekommt. Mhm. Und dann wird es immer weiter fortgeschrieben und dann bekommt irgendjemand ein Schmerzmittel für irgendeine Sache, die er vor einem halben Jahr hatte und er nimmt das Zeug immer noch.
Ja, weil er das dem Arzt nicht sagt, weil die Ärzte sich auch nicht erkundigen, weil theoretisch könnte man ja als Arzt auch sagen, nehmen Sie Medikamente. Also ich zum Beispiel, wenn ich zu einem Arzt gehe, speziell wenn ich neu dazugehe oder lange nicht da war, da gibt es ja so Anamnesebögen. Da wird ja sogar gefragt, nehmen Sie Medikamente und so weiter. Verweigern das die Leute oder wird da einfach nicht gefragt, weil die schon so lange bei der Praxis bekannt sind?
Es ist alles. Einmal wird in der Regel nicht gefragt, nicht so wie du beschreibst. Andererseits ist es sowieso, das hat doch der andere Arzt verschrieben, geht denen doch gar nichts an hier. Also ich habe ein paar Zahlen gefunden, die sich nicht auf Deutschland beziehen, aber im Kern dürfte das ähnlich sein. Die erschreckendste Zahl ist im Grunde, dass in Kanada bei den über 65-Jährigen ein Viertel nimmt mehr als 10 Medikamente. Mehr als 10. Und das kriegt ja der Patient selber schon mal gar nicht mehr auf die Reihe, die einzelnen bunten Pillen auseinanderzuhalten. Geschweige denn, dass der Körper das noch irgendwie sauber getrennt verstoffwechselt kriegt.
Ich frage mich, ob das die besser verdienenden Besserwisser sind, die dann eben erzählt bekommen von den anderen im Tennisclub, dass dieses und jenes Medikament so wahnsinnig gut gegen dieses oder jenes wirken soll. Oder wie das dazu kommt.
Ich habe eine Zahl gelesen, das ist aber nur eine grobe Näherung, aber die ist vielleicht, vom Gefühl her ist sie nicht ganz falsch. Da stand sinngemäß, dass die Patienten ungefähr 70% ihrer Medikamente verschrieben bekommen und 30% selber nehmen. Mhm. Und wenn du sagst, die Tennisplatzbesucher oder die Golfspieler, die dann da ihre Medikamente austauschen, das bezieht sich ja eher dann auf die 30%. Und da gibt es tatsächlich Unterschiede. Also, dass dann solche Leute mehr freiverkäufliche Medikamente einnehmen. Und freiverkäufliche Medikamente sind nicht unschädlich, weil sie freiverkäuflich sind. Du kannst dich auch mit freiverkäuflichen Medikamenten umbringen, wenn du sie entsprechend überdosierst.
Ich habe neulich gerade mit meinen Kindern darüber geredet, dass unter vielen YouTubern jetzt so hochdosiert Nahrungsergänzungsmittel, vor allem auch aus den USA und so weiter, beworben werden. Und es ist ja beileibe nicht so, dass alle Mineralstoffe und Vitamine unschädlich sind, wenn man davon, sagen wir mal, die 10-fache Dosis nimmt, die man am Tag braucht. Also auch die können ja sogar gefährlich sein.
Ganz und gar nicht. Das kann richtig gefährlich sein. Nur weil da Nahrungsergänzungsmittel draufsteht und das so schön klingt oder weil da irgendwie Vitamin draufsteht, weil das ja auch irgendwie, Vitamin kommt ja von Vita, das Leben, kann ja nicht schlecht sein. Doch kann es doch. Es ist eine Frage der Dosierung und schon, ich glaube, Paracelsus hat gesagt, die Dosis macht das Gift und ungiftige Dinge werden in entsprechender Dosierung eben auch giftig. Also das ist nicht ohne. Aber das Problem ist eben einfach, dass wir viele, viele, viele verschiedene Medikamente einnehmen, bei denen man Wechsel- und Nebenwirkungen überhaupt nicht mehr voneinander trennen kann.
Und ich muss sagen, ein bisschen was, selbst bei guten Ärztinnen und Ärzten, die einen gut beraten, sind die nicht immer in der Lage, sich in die Unwissenheit der Patienten reinzuversetzen. Und damit meine ich jetzt meine eigene Unwissenheit. Ich hatte eine Bindehautentzündung und dann wurde mir gesagt, dass ich so und so lange das Medikament nehmen soll. Aber mir wurde nicht gesagt, dass ich mindestens genauso lange danach bitte keine Kontaktlinsen einsetzen soll, weil das Auge einfach noch so empfindlich ist, weil eben diese ganzen Medikamente sozusagen das natürliche Feuchtbiotop des Auges, nenne ich es jetzt mal, in Unordnung bringen. Und das habe ich nicht gewusst. Und dann war ich also ein paar Wochen später wieder da und dann haben die gesagt, ja, nee, diesmal haben sie gar keine Bindehautentzündung, aber das ist ganz stark gereizt. Haben sie denn 2 Wochen keine Kontaktlinsen getragen? Und ich so, oh, nee. Also das war für die offensichtlich völlig klar, dass man das erstmal eine ganze Weile nicht macht und dann langsam wieder anfängt, ja. Ich fühlte mich oder fühle mich bis heute ansonsten sehr gut behandelt, aber es ist schwer, glaube ich, für Leute, die den ganzen Tag immer alles medizinisch richtig machen und Bescheid wissen, sich in den Neupatienten in diesem Fall hineinzuversetzen.
Ganz sicher. Patienten kommen auf Gedanken, auf die kommst du gar nicht. Als Arzt oder als Pharmazeut oder als Apotheker. Meine Lieblingsapothekerin hat mir neulich eine Anekdote erzählt von einem Patienten, der bekam so Kapseln für einen Inhaler, für ein Inhalationsgerät. Und diese Kapsel steckt man da rein und dann wird das irgendwie verdampft. Ich weiß es nicht genau. Und irgendwann hat sie ihm gesagt, wir müssen jetzt mal das Messer ersetzen, weil das ja mittlerweile stumpf sein dürfte. Und dann fragte der, wieso? Und ja, weil sie, wenn sie das da ausdrücken, dann müssen sie. Und dann guckte der sie völlig verständnislos an und stellte sich raus, dass der die gesamte Erklärung mit dem Inhalationsgerät irgendwie total gar nicht verstanden hat. Und alternativ die Kapseln einfach eingenommen hat. Die hat er nicht verdampft für die Lunge, sondern eingenommen und geschluckt.
Was hat der Mann sich angetan?
Nichts. Das ist ja das Erstaunliche. Wir überleben ja, weil der Körper extrem robust ist. Und in diesem Fall war es dann einfach so, die waren völlig unschädlich für ihn, aber sie hatten auch keine Wirkung. Aber es ist eben einfach so, Leute kommen auf Gedanken, auf die kommt man nicht, aber das ist nicht der Fehler von dem Patienten in dem Fall, sondern wie kann man eine Kapsel herstellen, die genauso aussieht wie die Kapseln, die wir schlucken?
Ja, wobei, es gibt ja zahlreiche Geschichten unter Pharmazeuten von den Leuten, die sich beschweren, dass die Pille so schwer runterzukriegen ist und schlecht schmeckt und dann war es das Zäpfchen. Also man kann auch Dinge ganz anders machen und trotzdem ist es missverständlich.
Genau, und Stefan Raab hat mal einen wirklich originellen Gag gelernt, fand ich jedenfalls. Der telefonierte, der machte so Gag-Anrufe unter der Überschrift Professor Rabe, keine Ahnung. Und das Ding ist uralt und dann beschwerte sich einer bei seinem Apotheker telefonisch, dass die Zäpfchen brennen so. Und dann irgendwie, der Apotheker konnte sich das überhaupt nicht erklären. Und dann, wie heißen die denn? Und dann raschelte der so mit Papier und dann sagte, der wiegt blau. Und dann dachte der Pharmakologe sich tot und durfte aber nicht lachen, weil das ja potenziell möglicherweise sogar ganz ernst gemeint war. Möglich ist auch dieses. Da sind manchmal logische Gedanken hinter, die dann aber falsch umgesetzt werden. Es gibt diese Schmerzpflaster, dann lese ich den Beipackzettel, sehe die Nebenwirkungen, dann denke ich, ja, das ist aber wirklich, ich reduziere das, ich nehme die Hälfte. Dann schneiden die Leute ein Schmerzpflaster durch, was den Wirkstoff über 3 Tage verteilt ganz dosiert abgibt und dann bricht das System zusammen und dann wird der Wirkstoff aus dem halben Pflaster dann eben im Schuss freigesetzt und das ist natürlich erkennbar auch keine gute Idee.
Also jetzt fallen mir ein paar Dinge ein, um diese Sachen zu verbessern. Das eine wäre, zumindest wenn man regelmäßig beim Hausarzt ist, ansonsten weiß ich nicht, wie man die Leute dazu zwingen soll, aber wenn man regelmäßig beim Hausarzt ist, dass der Hausarzt einmal im Jahr mit einem einen Medikamente-Check macht. Was nehmen Sie denn eigentlich im Moment? Von wem haben Sie es verschrieben bekommen? Wenn Sie es nicht mehr genau wissen, wie heißen denn die Kollegen? Ich erkundige mich. Das wäre doch sinnvoll. Ich weiß nicht, wie das abrechenbar ist und so und machbar, aber das wäre zumindest erstmal sinnvoll. Das andere wäre, ein Arzt sagt einem meistens, wie man ein Medikament nehmen soll, aber man hat ja einen Termin gehabt beim Arzt, man hat noch andere Dinge im Kopf, man hat vielleicht gerade auch erstmal eine Diagnose bekommen, die einem angenehm oder unangenehm ist. Das heißt, das Gespräch vergisst man dann schon wieder halb. Auf diesem kleinen ausgedruckten Rezept steht dann irgendwie was, 3x4, aber ob mit Mahlzeiten, ohne Mahlzeiten und so. Mhm. Schön wäre doch ein großer Merkzettel in 15 oder 16 Punkt, wo die Sachen detailliert mit Erläuterungen, wann und wie das einzunehmen ist, erstens gedruckt in die Hand gedrückt wird und wenn man möchte, auch noch per E-Mail zugeschickt, oder? Das wären doch Sachen, die würden schon ganz vieles verhindern.
Das sind Sachen, die wir eigentlich für selbstverständlich halten würden.
Die aber nicht gemacht werden.
Ja, eben. Das sind Sachen, die ja auch in der geplanten Patientenakte enthalten sein sollen. Da soll es ja auch eine entsprechende Medikamentenliste geben. Es ist nicht irgendwie schade, sondern es ist komplett absurd, dass es nicht selbstverständlich ist. Aber das ist nur ein Teil des Problems. Ein anderer Teil des Problems ist, dass wir einfach ein falsches Verschreibungsverhalten haben. Dass wir einfach die Tatsache ignorieren, dass Polypharmazie per se gefährlich ist. Uns hat man beigebracht im Studium, so ab 3, 4 Medikamente wissen wir überhaupt nicht mehr, wie was wirkt.
Wo gute Pharmazeuten übrigens sagen, wir, die Pharmazeuten, wissen ein bisschen mehr über die Wechselwirkung, aber uns fragt ja dann keiner. Die Patienten kommen immer nur mit dem einzelnen Rezept zu uns.
Das stimmt, aber in dem Fall wissen die auch nicht, weil die Wissenschaft es einfach nicht weiß. Das Prinzip von Medikamentenstudien ist ja eigentlich, du hast einen neuen Wirkstoff und du willst diesen Wirkstoff auf den Markt bringen. Also testest du diesen Wirkstoff. Aber wirtschaftlich ist es ja völlig uninteressant, sozusagen 2 Wirkstoffe in Kombination zu messen oder 3 oder 4. Es sei denn, du willst ein Kombipräparat rausgeben, dann ja. Aber grundsätzlich ist es ja so, eine Medikamentenstudie ist eine Studie für ein Medikament, aber nicht für 3 oder 4 oder 5. Insofern, wir wissen nichts über die Effekte dieser Polypharmazie.
Aber sag mal, jetzt mal ganz blöd gefragt.
Ja.
Also mir ist schon klar, warum das nicht gemacht wird. Solche Studien kosten wahnsinnig viel Geld und unter Umständen entdeckt man ja eine Nebenwirkung, die man gar nicht entdecken möchte, weil dann nehmen die Leute das Medikament nicht. Ist mir völlig klar. Pharmaindustrie muss auch leben. Es kostet Millionen bis Milliarden, solche Sachen zu erforschen. Aber umgekehrt, wenn ich jetzt weiß, ich bringe etwas raus für ältere Menschen, was auch immer, und ich teste das auf die 3 wichtigsten Präparate, die die meisten älteren Leute bekommen. Blutverdünner und noch 1, 2 andere Sachen. Und ich kann sagen, getestet und verbrieft, ist unser Mittel wahnsinnig kompatibel mit diesen anderen Dingen, die sie wahrscheinlich nehmen. Das wäre doch wahrscheinlich auch sogar ein Indikator, dass das dann mehr verschrieben wird, oder? Also es wäre doch fast Marketing, wenn ich so mal sagen möchte.
Könnte man theoretisch argumentieren. Wobei ja, solange das Problembewusstsein gar nicht da ist, ist es ja auch kein Marketingvorteil, ein Problem zu lösen, was ich vorher gar nicht auf der Pfanne habe.
Verstehe. Na gut, aber das konnte Werbung ja schon immer einem Angst machen. Gut, aber ich verstehe.
Um es einfach nochmal zu sagen, also zum Teil haben wir ja Medikamente, von denen wir gar nicht genau wissen, wie sie wirken. Das einzelne Medikament, es wirkt erfahrungsgemäß, aber wir wissen gar nicht, auf welchem Weg. Jetzt ist es einfach so, dass viele Medikamente sich dann eben auch den gleichen Wirkort teilen müssen oder sich den gleichen Abbauweg teilen müssen. Und dann ist es eben so, dass bestimmte Enzyme schon blockiert sind durch ein anderes Medikament in der Leber, in der Niere oder wo auch immer. Die stehen Schlange, um abgebaut zu werden. Aber wenn sie Schlange stehen, dann wirken sie ja noch. Ja? Und das ist eben einfach das Problem. Und da gibt es zum Teil ganz heftige Probleme. Also es gibt Patienten, die kommen mit einer Demenz in die Klinik und dann stellt sich raus, die sind zwar schon seit Wochen oder Monaten oder Jahren dement, aber in Wirklichkeit haben die nur eine Medikamentenkombination, die dazu geführt hat, dass ein Medikament einfach nicht wirkt. Also dann haben die ein Acetylcholin-Problem.
Wow.
Das weiß man aber nicht.
Ja.
Und um jetzt nochmal ganz was Bizarres. Magst du Grapefruit?
Nicht besonders, ehrlich gesagt.
Wir nannten es früher Pampelmuse, heute
ja.
Sagt man Grapefruit.
Ich kenne beides.
Genau, also reden wir über Pampelmusen. Pampelmusen sind ein Riesenproblem in der Medikation. Das nur als Beispiel für die wechselseitigen Wirkungen. Die Pampelmusen enthalten einen Wirkstoff, Furokumarine, und die wiederum bremsen ein Enzym, das heißt Zytochrom 450 in der Leber. Und dieses Enzym sorgt eigentlich für einen schnelleren Abbau bestimmter Pharmaka. Mhm. Es sei denn, es wird eben durch die Pampelmuse gehemmt. Und dann wirkt es eben sehr viel stärker. Und wer weiß schon, dass Statine, also Blutfettsenker, also eines der ganz häufig genommenen Medikamente, oder das Blutdrucksenker oder gar Gerinnungshemmer durch Pampelmusensaft, Grapefruitsaft, in ihrer Wirkung erheblich verstärkt werden.
Das heißt, man sollte Leuten dann sagen, bitte verzichten Sie auf den Genuss von Grapefruit und Grapefruitsaft, wenn man ihnen Blutverdünner gibt. Es ist einfach so, oder?
Das ist kein Scherz.
Ja,
das
ja.
Ist genau so. Es klingt absurd, weil man denkt, Pampelmuse ist gesund. Ist übrigens auch gesund, nach allem, was ich weiß. Und ich trinke es unglaublich gerne. Mhm. Aber ich gehöre in eine von den Gruppen, die Grapefruitsaft dann auch wirklich nur nicht allzu hochdosiert zu sich nehmen sollten, nicht täglich. Also Pampelmuse klingt toll, gesund und unschädlich und sind sie eben nicht. Und das gilt eben auch für viele andere scheinbar unschädliche Dinge und eben auch sowieso für zahlreiche Medikamente.
Ich sage jetzt was Gemeines, aber ich muss sagen, ich sage das, was mir ganz viele MedizinerInnen schon gesagt haben, nämlich, dass die Doktorarbeiten, die ihr schreibt, eigentlich gar keine richtigen Doktorarbeiten sind. Das sind so, naja, 40 Blattsammlungen, eine kleine Statistik und so weiter und so fort. Ich sehe da einen Markt. Also, die liest ja auch nie eine. Da steht ja auch nie was Spannendes drin. Wären nicht all das unglaublich wichtige und interessante Projekte für Ärztinnen und Ärzte angehende und Pharmazeutinnen und Pharmazeuten angehende, um diese Wechselwirkung zu erforschen in einem Zusammenhang außerhalb der Pharmazie, weil eben Bayer, Schering, Pfizer und so weiter nicht sagen, wir geben jetzt 1 Million aus dafür, um zu gucken, wie die Medikamente mit Grapefruitsaft auch noch korrelieren?
Naja, bei Grapefruit weiß man es ja tatsächlich. Nur ich glaube halt einfach, dass es schwierig ist, solche Dinge finanziert zu kriegen. Mhm. Und ich glaube, unser Kernproblem ist einfach, dass wir diese Polypharmazien nicht als Problem erkennen. Mhm. Dass wir einfach so tun, als sei es normal. Es ist nicht normal, wenn jemand über 65 mehr als 10 Medikamente bekommt. Das ist einfach nicht normal. Und der gesunde Menschenverstand sagt mir, das kann auch nicht gesund sein.
Schon gar nicht, wenn du sagst, ab 4 wissen wir nicht mehr, welche Wechselwirkung es gibt.
Ja, eben. Meine ich auch ausdrücklich so. Es kommt noch ein anderes Problem hinzu. Es gab mal die Diskussion, ob verschreibungspflichtige Medikamente, rezeptpflichtige Medikamente beworben werden dürfen. In Amerika, wenn ich mich nicht vertue, ist das erlaubt. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Mhm. Ich sehe diese Werbung immer im Ärzteblatt, aber das ist eben für das Publikum der Verschreibenden, also Ärzte. Als Journalist war ich damals ganz stark dafür, verschreibungspflichtige Medikamente bewerben zu können. Sobald das erlaubt wird, poppen an allen Straßenecken medizinische Magazine für umsonst auf, weil die natürlich ein unglaubliches Werbebudget haben und wir können uns dumm und dusselig verdienen. Als Mediziner hätte ich panische Angst davor, dass jemand zu mir kommt und sagt, nee, ich brauche aber dieses Medikament, weil das genau gegen meine Krankheit hilft, habe ich hier gelesen. Und dann erklärst du ihm dreimal, dass das so nicht stimmt und dann verlässt er schreiend deine Praxis, so wie die Patientin seinerzeit bei den Antibiotika.
Wobei man muss da sagen, damit wäre ja nur das, wie man heute neudeutsch sagt, Level Playing Field wiederhergestellt, weil es gibt ja auch Ärzte, die sehr gerne bestimmte Medikamente verschreiben und zwar, weil der Vertreter der Pharmafirma entweder besonders nett mit ihnen ist oder weil sie auch manchmal schöne Geschenke zu Weihnachten und zum Geburtstag bekommen. Über die Höhe der Geschenke möchte ich mich jetzt hier im Podcast nicht auslassen, die kenne ich natürlich nicht.
Ich muss dich ernüchtern. Diese goldene Zeit, in der der Pharma-Referent mit einer großen Geschenktüte bei Ärzten vorbeikam, die ist einfach vorbei. Es gibt sie nicht mehr.
Jetzt kommt er nur noch bei manchen mit der kleinen Tüte voll Bargeld, oder wie soll ich das verstehen?
Er kommt gar nicht mehr.
Ach so.
Also, es gibt Korruption in der Medizin. Aber die Tatsache, dass wir mit völlig absurden Geschenken geködert wurden, die ist vorbei. Es gibt immer noch so halbseidene Wege, also so Beobachtungsstudien. Also, ich verschreibe dir jetzt das Medikament XY und dann gucke ich genau, wie es wirkt und dann kriege ich von der Pharmafirma Geld dafür, aber im Kern ist diese Zeit Gott sei Dank vorbei. Ich habe bei mir draußen in der Praxis ein Schild, das Pharmareferenten freundlich bittet, mich telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren, aber eben nicht zu klingeln, weil ich lasse ja auch keinen Autoverkäufer rein.
Magnus, wir haben bewiesen, dass wir es wie so oft besser wissen, aber viel passieren wird wahrscheinlich nicht. Jetzt an alle, die zuhören, die selber Patientinnen und Patienten sind, die natürlich Eltern haben, die möglicherweise vieles durcheinander nehmen. Man weiß nicht genau, wie viel nehmen sie, warum nehmen sie es, wer hat es verschrieben. Wie würdest du vorgehen in so einem Fall? Bei sich selber, worauf soll man achten und wie soll man vielleicht mit Leuten im näheren Umfeld umgehen, die schon Opfer dieser
Polypharmazie.
Dieser Polypharmazie geworden sind?
Ich würde eine Liste machen und ich würde auf dieser Liste auch die Dosierung draufschreiben, bei mir, bei meinen Eltern, wie auch immer. Und dann würde ich mit dieser Liste zu einem Apotheker gehen, den ich für seriös und klug halte. Und dann würde ich ihn fragen, ob er der Meinung sei, dass das alles notwendig ist. Und dann kann es sein, der wird nie sagen, das und das kann man wegnehmen. Aber er wird vielleicht andeuten, gut, bei diesem bin ich mir nicht sicher und bei diesem hier auch nicht. Auch nach dieser langen Zeit nicht. Und dann würde ich das mit meinem Arzt besprechen und fragen, brauche ich das noch? Weil, wie gesagt, ist es auch leicht gegenüber Patienten, ein neues Präparat zu verschreiben. Das finden Patienten in der Regel ganz gut, auch weil es zeigt, dass ich sie ernst nehme. Ein Präparat sozusagen zu entschreiben, also abzusetzen, ist ungleich schwerer, weil die Patienten dann irgendwie das Gefühl haben, ja, aber fehlt da nicht was und macht mich das nicht krank. Ich glaube, als Patient würde ich mir klar machen, ab einer gewissen Menge von Medikamenten ist das per se nicht ungefährlich und ich möchte jetzt mehrere Meinungen einholen, wo ich was wegnehmen kann. Und die direkte Frage beim Arzt ist ja auch nicht unmoralisch. Der führt ja unter Umständen auch nur vor, was der Neurologe, der Psychiater, der Orthopäde, der Augenarzt vor 5,5 Jahren in einem Arztbrief mal vorgeschlagen hat.
Aber trinken dürfen wir weiter, ne?
Ja, nur kein Grapefruitsaft. Alles andere ist erlaubt. Fruchtsäfte, ganz toll. Aber Grapefruit, gefährlich.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.